NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. November 1987. Die Betriebsräte erfahren von der Schließung des Krupp-Stahlwerks in Duisburg-Rheinhausen.
Ich wünschte oft, ich könnte stärker sein und helfen. Aber ich empfinde Ohnmacht. Ich wurde gewählt, um Schaden abzuwenden und Nutzen zu mehren. Doch Entscheidungen fallen andere, ohne demokratische Legitimation. Doch die Moral steht an unserer Seite und unsere Stadt darf nicht sterben.
Duisburgs Oberbürgermeister Josef Krings. Schonungslos offen, emotional, ehrlich. Auf Hilfe von oben hoffend, zweifelnd an seiner politischen Macht gegenüber der Macht des Kapitals. Ein Gottesdienst im Walzwerk der Rheinhausener Stahlhütte. Seit vor 3 Wochen bekannt wurde, dass Krupp Rheinhausen dicht gemacht werden soll, steht eine ganze Stadt Kopf. 20.000 Menschen sind gekommen. Arbeiter und Angestellte, Gewerkschaftsbosse und Politiker, Männer und Frauen, Christen und Muslime. Sie sind alle erschüttert über die drohende Stilllegung. Immerhin geht es um 6.000 Arbeitsplätze. Rheinhausen ohne Krupp? Unvorstellbar.
Man war damit verbunden und über Jahrzehnte war das hier in Rheinhausen der Name gewesen, stand für Sicherheit, für Betreuung, für alles. Und dann ist das so ein Moment, wo man das Gefühl hat, man kriegt hier den Boden unter den Füßen weggerissen.
So beschreibt der ehemalige Stahlarbeiter Jürgen Köhnen seine Stimmung, als er vom Aus für Krupp in Rheinhausen erfährt. Norbert Blüm, der damalige Bundesarbeitsminister, weiß genau, warum es die Beschäftigten hier so hart trifft.
Rheinhausen ist nicht irgendein Ort auf der Landkarte, das ist ein Mythos für die Stahlarbeiter.
Rheinhausen war der Stahlstandort bei Krupp. Seit seiner Gründung 1897 arbeiteten hier ganze Generationen von Familien. Die günstige Lage am Rhein und die Nähe zu den Bergwerken des Ruhrgebietes machten die Hütte zum bedeutendsten Stahlwerk Europas und attraktiv für ihre Belegschaft.
Und wenn man mal bei Krupp war, dann hat man sowieso dran gedacht, nie mehr wegzugehen. Also das war ganz normal. Wer mal bei Krupp war, der wusste, hier bist du drin. Da hast du einen guten Arbeitsplatz.
Erzählt in einer Fernsehdokumentation der 87-jährige Heinrich Dunder, der bereits 1937 als Heizer auf einer Werkslok in Rheinhausen anfing. Bis in die 1960er Jahre hinein herrscht bei Krupp eine besondere Unternehmensphilosophie. Die Belegschaft soll eng an die Firma gebunden werden, mit Sozialleistungen, Werkswohnungen, Krankenhäusern und Freizeitangeboten. Dieter Kelb, früher Pfarrer in Rheinhausen.
Dieses alles führte dazu, dass die Menschen den Eindruck hatten, die sorgen für uns. Als diese Auseinandersetzung stattfand, da hat eine Krupp-Büste in der Krupp-Siedlung ein Plakat getragen: Kromme, zerstöre nicht mein Lebenswerk. So als würde der alte Krupp sich im Grab umdrehen, wenn er sieht, was seine anonymen Manager jetzt machen.
Auf Gerhard Kromme, seit 1986 Vorstandsvorsitzender von Krupp Stahl, konzentriert sich die Wut der Beschäftigten. Denn es ist sein Plan, Rheinhausen wegen der Stahlkrise zu schließen. Auszüge aus seiner Rede auf einer Belegschaftsversammlung Ende November 1987.
Sie müssen aber einfach wissen, dass man wirtschaftliche Tatsachen nicht einfach übergehen kann. Krupp, genauso wenig wie Mannesmann, sind auf die Dauer in der Lage, Hüttenwerke weiter zu betreiben, mit denen jedes Jahr mehrere hundert Millionen D-Mark Verlust gemacht werden.
Das Ruhrgebiet in den 1980er Jahren. Das Zechensterben hat längst begonnen, die ersten Hochöfen erkalten. Die Region, gewachsen mit Kohle und Stahl, spürt bereits die Veränderung. Doch dann kommt Rheinhausen. Heute, vor 25 Jahren.
Die Nachricht, dass Krupp ein Werk schließt, ist, glaube ich, ein Dammbruch gewesen.
Sagt Theo Grütter, Direktor des Essener Ruhrmuseums.
Weil natürlich ist auch vorher im Ruhrgebiet in der Kohlekrise und auch später in den 70er Jahren in der Stahlkrise sind massenhaft Zechen, auch Stahlwerke geschlossen worden. Da war man nicht unvorbereitet. Aber dass das bei Krupp passierte, das ist ein Dammbruch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Kampf um Rheinhausen die Bedeutung bekommen hat, die weit, weit über jeden Arbeitskampf der Nachkriegszeit Geschichte in Deutschland hinausgeht. Bei Krupp wird nicht geschlossen und bei Krupp wird nicht entlassen.
Es ist ja unverschämt, was der Vorstand mit uns macht, so ein paar Leute über Tausende von Menschen zu entscheiden.
Und ich kann nur dazu sagen, am besten machen die hier eine Hanffabrik auf und fertigen schöne Stricke an, ganz feste, damit wir uns alle daran aufhängen können.
Die wissen doch, was sie wollen. Die haben die Kohle im Sarg, außer wir. Wir mit Familie und Kinder hängen auf der Straße.
Erinnert ihr euch noch an uns? Wir haben ein Loch für eure Gage. Jetzt braucht ihr uns nicht mehr.
Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will.
Jetzt wird unser Haus kein Profil ab. Ist nicht rentabel, wie es heißt. Was glaubt denn ihr wohl, wer Gewinn macht? Wenn ihr 6000 Leute schmeißt.
Korrupte Arbeiter, nehmt jetzt diese historische Stunde wahr, um endlich das auszufechten, was wir ausfechten müssen. Für unsere Familien, unsere Kinder, für die Menschen in diesem Lande, für die Städte.
Eine Rede mit Initialzündung. Bei der Belegschaftsversammlung Ende November wird Helmut Lagmann als Obermeister, ein Vorgesetzter der Stahlarbeiter, innerhalb von Minuten zu ihrem Anführer.
Ein Mann eigentlich aus der Leitungsfunktion artikuliert nun die Ängste der Arbeiter und die Hoffnung, aber auch die Wut der Arbeiter. Und davon waren alle gepackt.
Erinnert sich der frühere Oberbürgermeister Josef Krings. Helmut Lagmann gelingt mit seiner Rede der Stimmungsumschwung. Niedergeschlagenheit weicht Kampfbereitschaft.
Leute, das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen. Und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt.
Das war eine ungeheuer wichtige Rede, dann ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen.
Sagt heute Theo Stegmann, damals Betriebsrat.
Die Rede war das Programm für die 6 Monate, so sag ich mal. Das hat die Leute derartig gepusht und aufgebaut und ihnen plötzlich auch das Gefühl vermittelt, hör mal, wir machen hier Geschichte.
Helmut Lagmann, Chef und Rebell in einer Person, ist immer wieder gefordert in diesem Arbeitskampf.
Ich werde oft von meinen Kollegen gefragt, was kann ich denn alleine schon tun? Kollege, ich sage dir ganz klar, vor einer Woche waren wir noch alleine. Vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Heute ist es die Stadt Duisburg und morgen wird es das ganze Revier sein.
Tatsächlich, die Mobilisierungswelle rollt. Die Solidarität, die Sympathie für die Stahlarbeiter scheint grenzenlos. Das merkt auch die Prominenz. Politiker, Gewerkschafter, Musiker und Schauspieler kommen nach Rheinhausen, geben sich die Klinke in die Hand. Doch nicht immer stoßen sie bei den Stahlarbeitern auf Gegenliebe. So muss sich der damalige IG Metall-Bundesvorsitzende Franz Steinkühler anhören.
Alle waren vor dir da. Warum kommst du jetzt erst?
Das kann ich dir genau erklären.
Nein, das können wir gar nicht, das können wir überhaupt nicht entschuldigen. Bei uns brennt der Arsch bis unten.
Es brennt überall soll ich zur gleichen Zeit sein.
Ja, aber nein, da konntest du woanders was absahlen. Hättest du bei uns mal zuerst sein müssen, Junge.
Und Norbert Blüm, damals Bundesarbeitsminister, wird nicht nur verbal attackiert.
Ich bin Arbeiterverräter, du.
Mitten im Getümmel einer Kundgebung erhält er einen Faustschlag in den Magen. Zufriedener sind die Gruppianer da eher mit der Solidaritätsbekundung von Götz George während der Dreharbeiten zu einem neuen Schimanski-Tatort.
Der Betriebsrat hat uns erzählt, um was es geht. Und dann mussten wir auch handeln. Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, um Gottes Willen, was machen wir, was tun wir und so. Nein, nicht quatschen, machen. Wir haben Geld gesammelt für die Streikkasse.
Mit ihren Streikaktionen bestimmen die Stahlarbeiter im Winter 1987-88 bundesweit die Schlagzeilen.
Sie sperren mehrmals die Brücke von Rheinhausen nach Duisburg.
Stürmen eine Aufsichtsratssitzung von Krupp Stahl in der Villa Hügel in Essen.
Veranstalten Großkundgebungen mit mehreren 10.000 Teilnehmern.
Feiern Weihnachten und Silvester auf dem Werksgelände.
Lassen nachts Tausende von Feuern an der Ruhr brennen.
Und bringen mit der Menschenkette von Krupp Rheinhausen bis Hirsch-Dortmund das Ruhrgebiet zum Stillstand.
Es hat eine solche Solidarität gegeben, wie ich sie auch später nie erlebte. Und hinter diesem Arbeitskampf der Rheinhauser Stahlarbeiter stand ganz Rheinhausen.
Sagt Josef Krings heute.
Die Kirchen, die Geschäfte, Der Einzelhandel, die Schulen, alle standen dahinter. Die Frauen spielten eine große Rolle. Es war wirklich eine geschlossene Front an Solidarität.
Keiner schiebt uns weg. Das Lied von Rheinhausen, gesungen bei Gottesdiensten, Demonstrationen an der Mahnwache an Tor 1. Ein Symbol für die große Solidarität.
Dazu kommt ja auch, dass sich da überhaupt keiner vorstellen konnte, wie diese Stadt da überleben sollte ohne Krupp.
Sagt Theo Stegmann, damals Betriebsrat.
Und das hat ja auch die große Unterstützung durch die Bürgerschaft. Die ganzen Einzelhändler, Friseure, Bäcker haben sich ja nicht vorstellen können, wie sie ohne Kruppianer weiter ihre Existenz fristen sollen. Das hat ja nochmal zusätzlich zu dieser Dynamik geführt, dass sich der ganze Stadtteil, später auch die ganze Stadt Duisburg und das Ruhrgebiet eigentlich damit solidarisiert haben und wir auf einer Welle der Sympathie geschwommen sind.
Von daher hat dieser Arbeitskampf einen Charakter angenommen, der wohl der letzte sein wird in dieser Form.
Denn das Solidaritätsmotto Rheinhausen ist überall, greift bald nicht mehr. Trotz aller Demonstrationen und Verhandlungen mit der Konzernleitung ahnen die Stahlarbeiter im Frühjahr 88, dass ihr Arbeitskampf nicht erfolgreich enden wird. Zu lange schon dauern die Gespräche, ohne dass ein Ergebnis bekannt wird. Die letzte große Aktion, April 88. Stahlarbeiter fahren nachts in die Landeshauptstadt, dringen in die Bannmeile des Landtags ein und sperren die nahegelegene Rheinkniebrücke. Ganz Düsseldorf wird lahmgelegt. Anfang Mai. Der Kompromiss nach 160 Tagen Arbeitskampf. Die Stilllegung wird verschoben, ein Hochofen dicht gemacht. Von den 6.000 Kruppianern können nur 2.500 in Rheinhausen bleiben. Der Rest bekommt Jobs in anderen Werken oder scheidet über einen Sozialplan aus. Ministerpräsident Johannes Rau hatte diese sogenannte Düsseldorfer Vereinbarung auf den Weg gebracht.
Ich kann eine gewisse Enttäuschung verstehen. Viele haben mehr erwartet. Ich sehe in dem Ergebnis einen tragfähigen Kompromiss zwischen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten einerseits und regional- und sozialpolitischen Erfordernissen andererseits.
Für Ex-Betriebsrat Theo Stegmann hat dieser Kompromiss auch heute noch eine historische Bedeutung.
Das war das erste Mal, dass so eine Auseinandersetzung damit endete, dass sich Unternehmen verpflichteten, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das war ein ganz wichtiger politischer Erfolg. Die Zusage, die beteiligten Unternehmen und die Landesregierung schaffen mindestens 1.500 neue Arbeitsplätze am Standort.
Damals, 1988, sehen die Kruppianer das natürlich anders.
Gekämpft, gehocht und doch verarscht.
Alle verbrennen, alle in einen Sack oben und Knüppel drauf, das ist immer im Richtigen.
Schnauze voll habe ich.
Wir sind verkauft, wir sind total verkauft worden.
Der Kampf um Rheinhausen war ein Erfolg.
Resümiert Theo Grütter, Chef des Essener Ruhrmuseums heute.
Weil letztendlich, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, ist keiner der Arbeiter von Rheinhausen ins Bergfreie gefallen. Das heißt, die Firma Krupp hat dann letztendlich keinen der Arbeiter entlassen. Die wurden auf andere Werke verlegt, die haben Anschlussverträge bekommen. Also deswegen ist der Kampf in der historischen Rückschau als erfolgreich zu werten.
Diese Einschätzung teilt auch Ex-Betriebsrat Theo Stegmann.
Selbst als das Werk auf Null runtergefahren wurde, haben auch noch die letzten 80 oder 100 mühseligen und beladenen untergebracht und in Jobs bringen können und in Tätigkeit. Dann kippte das so langsam und die merkten, wie sehr die Öffentlichkeit das als historische Auseinandersetzung wahrgenommen haben. Also die Kruppianer, die ich jetzt treffe in der Stadt, die sind stolz darauf.
Stolz auf einen Arbeitskampf, der letztlich aber nicht die Stilllegung der Hütte verhindern konnte. 5 Jahre später kommt das Aus für Rheinhausen. Heute ist das Werksgelände ein riesiger Umschlagplatz für Waren aller Art. Logistik statt Stahl. Etwa 3000 Menschen arbeiten inzwischen im sogenannten Lockport. Für viele Ex-Kruppianer bleibt ein bitterer Nachgeschmack, wenn sie die Lagerhallen sehen. Dort, wo einst ihre Hochöfen standen.
Da habe ich ein ganz blödes Gefühl, da muss ich ehrlich sagen. Da denke ich so, mein Gott, und hier bist du rumgeschlichen und hast für das Werk gekämpft und so. Nichts mehr da, gar nichts mehr. Kannst du noch nicht mal deinen Kindern erzählen, dass hier ein Stahlwerk war.
Im Zeitzeichen erinnerten Jutta Warda und Roland Winter an die Schließung des Krupp-Stahlwerks in Duisburg-Rheinhausen, von der die Betriebsräte heute vor 25 Jahren erfuhren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.